Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Nehmen Sie doch mal einen großen Atemzug durch Ihre Nase und achten Sie darauf, was Sie riechen. Wenn Sie jetzt denken, naja gut, so super kann ich jetzt die einzelnen Duftnoten gar nicht auseinanderhalten, dann stimmt das mit dem überein, was die Wissenschaft über unseren Geruchssinn sagt. Aber aktuelle Studien zeigen jetzt, unser Geruchssinn, der könnte wohl doch besser sein als angenommen. Dazu später mehr, genau wie zu der Frage, warum eine Fliege und ein Wiesent Probleme für Mordermittlungen in Deutschland bedeuten könnten. Jetzt geht es aber erstmal in den Supermarkt. Große Teile der Fische, Krebse und Muscheln, die es hier gibt, die stammen mittlerweile aus sogenannten Aquakulturen, also etwa große Fischfarmen, wo Lachs und Co. gezüchtet werden. Insgesamt etwa 82 Millionen Tonnen weltweit stammen aus Aquakulturen und der Anteil hat sich seit dem Jahr 2000 verdreifacht. Über Kritik, etwa dass Parasiten wie die Lachslaus in solchen Aquakulturen ein leichtes Spiel haben, da haben wir schon häufiger berichtet. Trotzdem fließen EU-Fördergelder in solche Aquakulturen, denn sie gelten trotz ihrer Nachteile als nachhaltiger und effektiver als Wildfang. Aber das haben Forschende aktuell in mehreren Artikeln im Fachmagazin Science Advances kritisch unter die Lupe genommen. Christine Westerhaus kennt die Einzelheiten.
Sie gilt als nachhaltig, weil Fische und Meeresfrüchte aufgenommene Nahrung effektiver in Biomasse umsetzen als beispielsweise Hühner. Außerdem fressen Tiere aus Aquakulturen minderwertigen Fisch, für den sich angeblich sonst niemand interessiert. Doch Matthew Hayek, der an der Abteilung für Umweltwissenschaften an der New York University forscht, stellt dieses Narrativ in Frage.
Solche Botschaften stützen sich meist auf Aussagen wie, seht her, die Aquakultur wird immer effektiver und wir verbrauchen heutzutage deutlich weniger gefangenen Fisch als noch vor 20 Jahren. Doch als wir uns die Kalkulationen von 1997 und 2017 genauer angeschaut haben, bekamen wir schnell das Gefühl, dass hier Daten aus völlig unterschiedlichen Quellen miteinander verglichen worden sind. Nicht Äpfel mit Äpfeln, sondern Äpfel mit tropischen Avocados oder so.
Tropical Avocados. Denn als sich Matthew Hayek und sein Team die Daten zur Effektivität und Umweltbilanz genauer anschauten, stellten sie fest, insbesondere der Verbrauch an wild gefangenem Fisch war in den Kalkulationen viel zu niedrig angesetzt worden. So hatten frühere Berechnungen beispielsweise nicht berücksichtigt, dass in der Fischerei zusätzlich viele Tiere sterben, weil sie als Beifang in die Netze geraten. Ein Großteil des gefangenen Fischs, der als Futter in der Aquakultur landete, war zudem als Abfall eingestuft worden und tauchte deshalb nicht in der Statistik auf.
So when we account for all of this,
als wir das alles mit einkalkuliert haben, stellten wir fest, dass die Menge an wildlebendem gefangenen Fisch, die an Zuchtfische verfüttert wird, je nach Aquakultur 20 bis über 200% höher ist als bisher angenommen und dass wir insgesamt 5-mal mehr Futterpflanzen benötigen, um die Zuchtfische zu ernähren.
Der Einfluss von Aquakulturen auf Land und Meer werde häufig von denen unterbewertet, die sie als nachhaltige Alternative bewerben. Ein weiteres Problem? Vor allem das Futter für Raubfische wie Lachs oder Thunfisch reist häufig über sehr große Entfernungen. Das belastet das Klima. Etwa wenn Sardinen und Anchovies von den Küsten Afrikas als Fischfutter in chinesischen Aquafarmen landen. Eine paradoxe Entwicklung, sagt Rashid Somalia, der an der University of British Columbia forscht.
Then there's also this general narrative that people say, oh, agriculture is growing, it's the only growing thing.
Es gibt dieses Narrativ von der immer weiter wachsenden Aquakultur. Aber kaum jemand schaut sich an, zu welchem Preis dieses Wachstum geschieht. China baut überall in Afrika Fischmehlfabriken. Aber damit nehmen sie den Menschen vor Ort die Nahrungsgrundlage weg, die sich von Sardinen und Anchovies ernähren. Sie haben dann keinen lokalen Fisch mehr und können sich die teuren Zuchtlachse nicht leisten. Das verursacht riesige soziale und ökonomische Probleme und es zwingt die Menschen zur Migration. Wir alle in Europa wissen das.
We all know that. Europeans know this.
In seinem Artikel, der ebenfalls aktuell im Fachmagazin Science Advances erscheint, kritisiert Rashid Somalia, dass der Ausbau der Aquakultur häufig mit Steuergeldern subventioniert werde, diese Daten aber nicht transparent einsehbar seien.
Viele Steuergelder fließen beispielsweise in Forschung und Entwicklung. Die Norweger zum Beispiel untersuchen, ob man Fische nicht auch auf hoher See oder in der Tiefsee züchten kann. Natürlich kann man argumentieren, dass Forschung und Entwicklung sinnvoll sind, aber sie können auch Schaden anrichten. Zum Beispiel, wenn erforscht wird, wie sich Futterfische aus Südostasien zu Fischmehl verarbeiten lassen.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Dass der Klimawandel uns vor immer neue Herausforderungen stellt, das ist klar. Manche von ihnen, wie Extremwetter oder Hitzerekorde, die sind total offensichtlich. Andere wiederum sind überraschend und genau in diese Kategorie fällt diese Geschichte. Es geht um eine Fliege an der Grenze zu Bayern, Chrysomia albiceps ist ihr Name, die Auswirkungen auf Mordermittlungen in Deutschland haben könnte. Denn forensische Entomologen, also Insektenforschende bei der Polizei, die können anhand von Insekten auf Leichen mehr oder weniger gut bestimmen, wie lange der Todeszeitpunkt zurückliegt. Ja, und über die Fliege, die diese Methode erschweren kann, konnte ich heute Vormittag mit der Person sprechen, die sie entdeckt hat in Deutschland oder bei Deutschland, nämlich mit Christian von Hörmann, Kadaverökologe an der Universität Würzburg. Und meine erste Frage war, wo er genau die Fliege entdeckt hat.
Ja, wir haben die Fliege tatsächlich an einem Wiesent-Kadaver gefunden. Das war auch eine Kooperation mit dem Zoo Nürnberg. Und das Wiesent haben wir auch im tschechischen Nationalpark, also im Šumava-Nationalpark, unserem Partner-Nationalpark auf der tschechischen Seite ausgelegt, also ganz nah zur bayerischen Grenze.
Ja, und das ist auch schon ein gutes Stichwort, nah zur bayerischen Grenze. Diese Fliege, die wurde ja schon im Jahr 2003, glaube ich, in einer Studie in Wien beschrieben und nachgewiesen. Ist es denn jetzt überraschend, dass sie jetzt noch nördlicher gefunden wird? Und was bedeutet das auch für ihre Ausbreitung in Deutschland?
Ja, ganz überraschend ist es tatsächlich nicht, denn es gibt eine schöne Modellierungsstudie auch von 2023, die zeigt, dass auch im Jahr 2050, das ist natürlich noch weit vorgegriffen, die Fliege sich immer nördlicher ausbreiten wird, also auch Dänemark, Schweden, also auch in immer nördlichere, kühlere Regionen, die natürlich durch den Klimawandel jetzt immer wärmer werden und auch für die Fliege geeignet werden, die ja so aus den afrotropischen und neotropischen Bereichen kommt. Damals hat die Arbeit von 2003 gezeigt, dass es in Deutschland oder auch in Bayern noch nicht so weit ist für die Fliege, aber jetzt sind wir eben schon so weit, dass wir sagen können, wir haben sie hier in unserem Grenzbereich, also zwischen dem bayerischen und dem tschechischen Nationalpark schon in Deutschland und sie wird sich dann auch über ganz Deutschland höchstwahrscheinlich noch ausbreiten.
Als eine Folge des Klimawandels und Sie haben schon angesprochen, Sie haben diese Fliege auf einem Kadaver, auf einem Wiesenkadaver gefunden und letztendlich machen ja forensische Entomologen genau diese Arbeit bei menschlichen Kadavern, dass sie gucken, welche Insekten dort vorkommen, welche Larven von Insekten dort vorkommen. Jetzt heißt es aber, dass diese Fliege ihre Arbeit erschweren könnte von diesen forensischen Entomologen. Warum? Ist es doch eigentlich super, wenn eine neue Fliege noch dazukommt.
Ja, genau, so wie Sie ansprechen, es klingt ja so, dass es natürlich gut ist, wenn wir mehr Arten am Kadaver haben und die Fliegen nutzen wir ja auch für die Liegezeitschätzungen. Es ist es aber bei der Fliege so, dass die in ihren beiden letzten Larvalstadien räuberisch ist und sich an anderen Fliegenmaden bedient. Das heißt, Fliegen, die zum Beispiel vorher schon da waren, bevor diese Fliege kommt, die werden dann gefressen. Und jetzt kann man sich vorstellen, es kommt ein Ermittler an den Tatort und sieht die erste Fliege und dann ist die erste Fliege diese Chrysomia. Und dann geht er eben davon aus, dass eine Erstbesiedlung stattgefunden hat. Dabei war aber natürlich ein Zeitpunkt vorher schon da, an dem sich Fliegen schon etabliert haben und es wirkt sich natürlich dann negativ auf die Liegezeitschätzungen aus.
Das ist also einfach was jetzt Forensiker mit in ihre Arbeit einbeziehen müssen, dass es die Möglichkeit ist, dass diese Fliege schon alle anderen Larven weggefressen hat.
Ja, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass es sehr bedeutend ist, auch die Ausbreitung dieser Fliege zu kennen, also auch flächendeckend zu wissen, wo sich diese Fliege aufhält. Und darum hat unsere Arbeit das eben auch schön zeigen können, dass wir sie jetzt auch im Grenzgebiet, also zwischen dem Bayerischen Wald und dem Šumava-Nationalpark, hier auch vorfinden.
Ist das ein Problem, mit dem sich forensische Entomologen in Zukunft häufiger beschäftigen müssen, dass neue Fliegenarten dazukommen durch den Klimawandel? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also man muss es eben durchaus immer auf dem Schirm haben, dass hier neue Arten einwandern. Die Frage ist natürlich, ob es nochmal neue räuberische Arten gibt, aber es ist natürlich durchaus so, dass die Fliegen sind ja auch Vektoren, zum Beispiel auch für verschiedene Pathogene, dass sich da auch irgendwas auf dem Kadaver etablieren kann, was bisher nicht da war, dass zum Beispiel auch bestimmte Pilzarten kommen können. Es gibt ja auch die Fliegentöterpilze, die sich natürlich auch wiederum auf die Insekten auswirken. Und durch den Klimawandel ist natürlich durchaus damit zu rechnen, dass wir immer mehr Arten auch nach Deutschland bekommen, die sich eben bisher in den südlichen oder in den wärmeren Bereichen aufgehalten haben.
Das sagt Christian von Hörmann von der Universität Universität Würzburg. Es ist wohl keine menschliche Stärke. Beim Riechen, da haben wir Menschen gegen Hunde und Mäuse nicht den Hauch einer Chance. Und das wird auch so bleiben. Aber jetzt zeigen gleich zwei aktuelle Studien, dass wir Menschen wohl doch besser riechen können als bisher angenommen. Annike Meyer hat die Einzelheiten.
Weniger genau, weniger empfindlich und viel langsamer als bei Tieren. Unter den Sinneswahrnehmungen gilt der menschliche Geruch als so dermaßen unterentwickelt, dass sogar Geruchsforscher ihn gelegentlich unterschätzen.
Ich bin selber auch davon ausgegangen, dass unser Geruchssinn sehr langsam ist,
gibt Wen Zhao, Professorin an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Beijing, zu. Um etwas zu riechen, müssen Menschen die Duftmoleküle erstmal in die Nase bekommen, also einatmen. Und daher können wir auch nur maximal so schnell riechen, wie wir atmen, so zumindest die gängige Annahme. Aber Untersuchungen mit Ratten zeigen, dass zumindest Nager Veränderungen in Gerüchen viel schneller bemerken, als ihre Atemfrequenz es erlauben würde.
Das hat uns stutzig gemacht. Und wir haben uns gefragt, ob Menschen das vielleicht auch können.
Um das herauszufinden, entwickelten Wen Zhao und ihr Team einen Stimulationsapparat für Düfte, dessen Ventile sich durch den leichten Unterdruck beim Einatmen öffneten. So konnten die Forschenden ganz genau timen, welche Düfte zu welchem Zeitpunkt eines Atemzuges in die Nase gelangten.
Um zwischen zwei aufeinanderfolgenden Düften zu unterscheiden, reichte ein Abstand von 60 Millisekunden. Wir fanden das ziemlich verblüffend. Das ist dreimal so schnell wie ein Augenblinzeln.
That is a third of the duration of an eye blink.
Doch nicht nur beim Thema Geschwindigkeit ist der Geruchssinn bei Tieren besser untersucht als bei Menschen. Daher zögerten Marc Speer, Professor an der RTWH Aachen, und seine Kollegen nicht, als sich ihnen eine besondere Gelegenheit bot.
Wir hatten die Möglichkeit, zum ersten Mal bei Menschen von einzelnen Nervenzellen in verschiedenen Teilen des Gehirns elektrische Aktivität abzuleiten, also zu messen, wie in den verschiedenen Teilen unseres Gehirns während einer Geruchswahrnehmung Aktivität im Hirn stattfindet.
Bei den Versuchspersonen handelte es sich um Menschen, bei denen wegen einer Epilepsie eine Hirn-OP nötig war. Sie hatten sich bereit erklärt, in der Vorbereitung auf den Eingriff ein paar Tests mehr zu machen. Mit den Messungen konnten Marc Speer und seine Kollegen bestätigen, vieles läuft im menschlichen Gehirn beim Riechen ganz ähnlich ab wie bei Tieren. Es gab aber auch eine echte Überraschung. Weil einige der Forschenden sich auch für den Sehsinn interessierten, testete das Team auch die Reaktion von Nervenzellen auf Bilder. Dabei bemerkten sie quasi zufällig, dass einige Zellen des Riechhirns nicht nur auf Düfte ansprangen.
Also Beispiel, ich rieche an einer Banane und die gleichen Zellen in meinem Riechhirn, dem sogenannten piriformen Kortex, sind aktiv, wie in dem Moment, in dem ich das Bild einer Banane sehe. Und in manchen Fällen sogar auch das geschriebene Wort Banane. Sodass wir da jetzt von der Existenz sogenannter Konzeptzellen oder Konzeptneurone ausgehen. Also das war nicht eine Hypothese, die wir dann bestätigt haben, sondern ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass uns das auch überrascht hat, dass wir schon so früh in der Geruchswahrnehmung dann multisensorische Verarbeitungswege finden.
Das Riechhirn kann quasi auch sehen. Dass wir von dieser tollen Fähigkeit so wenig mitbekommen, hat zumindest teilweise mit dem schon länger bekannten Schaltplan der Sinne zu tun, erklärt Marc Speer.
Der Geruchssinn fährt quasi eine Umgehungsstraße im Gehirn. Normalerweise werden die Informationen vom visuellen System, vom auditorischen System, also Bilder, Worte, werden zunächst in eine Hirnregion geschickt, die wir Thalamus nennen. Und im Thalamus wird dann entschieden, ob und was in den Neokortex, also unsere Hirnrinde, weitergeleitet wird. Und dann haben wir die bewusste Wahrnehmung. Und dieser Weg über den Thalamus ist beim Riechen ausgeschaltet.
Vieles von dem, was wir riechen, wird uns deshalb nie so richtig bewusst. Dass es schon so früh im Verarbeitungspfad Zellen gibt, die verschiedene Sinneseindrücke kombinieren, könnte aber bedeuten, dass der Geruchssinn gar nicht langsam, sondern im Gegenteil ziemlich schnell ist. Nicht nur beim Düftewahrnehmen in der Nase, sondern auch beim Erkennen und Assoziieren im Gehirn. Unklar ist aber noch, woher die Nervenzellen im Riechhirn ihre Sinneseindrücke bekommen. Um das herauszufinden, müsste man erst mal schauen, ob sich das Phänomen auch bei Tieren findet. Ausnahmsweise hat die Forschung beim Menschen hier mal die Nase vorn.
Anneke Meyer über gelüftete Geheimnisse des Geruchssinns. Das Jahr 1492, das ist zumindest bei mir im Kopf ganz fest mit einem Namen verknüpft, nämlich mit Christoph Kolumbus, der damals wohl unwissentlich den amerikanischen Kontinent für Europa entdeckt hat und dafür bis heute weltberühmt ist. Der Seefahrer war Katholik und stammte aus Genua. So zumindest habe ich das noch in der Schule gelernt. Aber eine neue Genanalyse sagt jetzt, Kolumbus war Spanier und jüdischer Abstammung. Das behauptet zumindest eine Fernsehdokumentation, die am vergangenen Samstag, dem spanischen Nationalfeiertag, im spanischen Fernsehen lief und für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und mittlerweile auch für viel Kritik. Warum, das weiß mein Kollege Michael Stang, der jetzt bei mir im Studio ist. Michael, um welche Analyse ging es da?
Also das war bzw. ist ein wirklich aufwendiges Forschungsprojekt, das schon seit 20 Jahren läuft. Da geht es um genetische Verwandtschaftsanalysen und da hat ein Team um José Antonio Lorente von der Universität von Granada in Spanien, Italien und Frankreich nach Nachfahren von Kolumbus gesucht. Also Menschen, die Nachnamen haben wie Colombo, Colon oder Colomb. Und sie wurden fündig, eine Menge, rund 500 Personen. Und die haben sie genetisch untersucht und haben diese Daten mit genetischen Proben verglichen, die sie zuvor von den sterblichen Überresten von Kolumbus' Bruder Diego und seinem Sohn Hernando gesammelt hatten. Und von Kolumbus selbst, dessen Gebeine ja in Sevilla liegen, konnten die Forschenden auch Proben nehmen und alles miteinander vergleichen.
Und was kam es dabei raus?
Also dem Forscher Lorente zufolge waren Kolumbus und sein Sohn keine Italiener und sie stammen auch nicht aus Genua, sondern beide sollen große Übereinstimmungen mit dem Erbgut sephardischer Juden aus der Gegend um das spanische Valencia zeigen. Und ausschlaggebend war demnach, dass sowohl im Y-Chromosom als auch in der mitochondrialen DNA des Sohnes bestimmte Merkmale gefunden wurden, die eben für eine jüdische Herkunft sprechen sollen. Und diese jüdisch-spanische Herkunft, die könnte etwa erklären, warum Kolumbus selbst zu Lebzeiten immer wirklich wenig über seine Herkunft gesprochen hatte. Damals zur Erklärung mussten in Spanien ja lebende Juden entweder zum christlichen Glauben konvertieren oder eben das Land verlassen. Also wirklich viel historische, geografische und religiöse Brisanz, wenn das denn alles so stimmt.
Ja, wenn das so stimmt. Es gibt ja Zweifel an den Ergebnissen. Was wird da kritisiert?
Naja, die Hauptkritik lautet, dass es bisher keine wissenschaftliche Veröffentlichung gibt in einem seriösen Fachjournal, wo die Ergebnisse vorab begutachtet wurden, sondern es gibt eben nur diese eine Fernsehdokumentation. Und somit ist das alles bislang nicht überprüfbar. Das sind wirklich nur Behauptungen und eben keine seriöse, empirische, evidenzbasierte Wissenschaft. Und in dieser Fernsehsendung am Samstag, da wurden auch keine unabhängigen Fachleute um eine kritische Einschätzung gebeten. Hinzu kommt, es ist wirklich weiter völlig unklar, ob diese untersuchten Knochen überhaupt von Christoph Kolumbus selbst stammen. Die wurden ja mehrfach umgebettet, die wurden transportiert. Der Haltungszustand ist nicht wirklich gut und da ist auch noch kaum analysierbares Erbgut vorhanden. Ein weiteres Problem ist, es gibt von Kolumbus selbst gar kein Y-Chromosom, also das männliche Geschlechtschromosom. Das braucht man aber, um die Abstammung der väterlichen Linie zu klären. Und wirklich zusammengefasst muss man sagen, damit ist diese Argumentation in wissenschaftlicher Hinsicht äußerst schwach und fragwürdig. Aber die Dokumentation, die schlug medial große Wellen.
Ja, deswegen auch nochmal die Frage, was spricht denn jetzt für bzw. gegen die These, dass Kolumbus jüdischer Spanier und eben kein christlicher Italiener war?
Na, also es gab seit 2001 mehrere genetische Studien, die aber lediglich zeigten, dass es kaum brauchbares Erbgut gibt, das eben solche Fragen vielleicht beantworten kann. Und 2010 hatte Lorente selbst veröffentlicht, dass die Kolumbus-DNA eben nicht für eine gute Analyse ausreicht. Jetzt hat er offenbar andere Daten, sagt aber nicht, wie er an die rangekommen ist, welche Methoden er verwendet hat und zu welchen Ergebnissen er wirklich wie gekommen ist. Deswegen bezweifeln unabhängige Experten auch, dass diese Analysen wissenschaftlich fundiert sind. Und eine Lösung wäre jetzt, die Daten wirklich in einem hochrangigen Fachjournal einzureichen, alles von unabhängigen Experten begutachten zu lassen. Und wenn alles stimmt, dann kann man das veröffentlichen. Aber bislang ist das alles nur Spekulation und eben keine saubere Wissenschaft.
Das sagt Michael Stang. Und statt fragwürdiger Fernsehdokumentation kommen jetzt hier handfeste Meldungen aus der Wissenschaft. Heute vorne mit Magdalena Schmude.
Marine Hitzewellen werden
häufig übersehen, denn fast 80% aller entsprechenden Ereignisse, die sich in einer Tiefe von mehr als 100 Metern abspielen, führen nicht zu einem Temperaturanstieg an der Meeresoberfläche. Da bisherige Studien aber vor allem dort die Temperatur mit Satelliten überwachen, werden die Hitzewellen in tieferen Wasserschichten nicht erfasst. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature. Die übersehenen Hitzewellen könnten vor allem für die marinen Ökosysteme von Bedeutung sein, denn sie treten in einer Tiefe auf, in der Tierarten leben, die für die Nahrungsnetze im Ozean besonders wichtig sind.
Die meisten Meteoriten, die die Erde treffen, stammen aus 4 gemeinsamen Quellen.
Meteoriten sind Bruchstücke von Asteroiden, die bei Kollisionen ins All geschleudert werden. Anhand ihrer Zusammensetzung lässt sich darauf schließen, wann und wo sie entstanden sind. Laut 2 Forschungsarbeiten, die aktuell im Fachjournal Nature erscheinen, stammen insgesamt 80% aller Meteoriten, die die Erde erreichen, aus Kollisionen im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Sie entstanden bei 3 jüngeren Ereignissen vor bis zu 40 Millionen Jahren in den Asteroidenfamilien Charin, Koronis und Massalia und einem größeren Zusammenprall vor etwa 470 Millionen Jahren. Die Auswertung basiert auf Teleskopdaten, die Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der verschiedenen Asteroidenfamilien ermöglichen. Insgesamt wurden auf der Erde mehr als 70.000 Meteoroideneinschläge gezählt.
Ein neuartiges Insulin erkennt, ob der Blutzuckerspiegel hoch oder niedrig ist.
Das Molekül enthält eine Art künstlich eingebauten Schalter, wie ein Forschungsteam aus Dänemark in der Fachzeitschrift Nature berichtet. Ist viel Glukose vorhanden, wird der Schalter aktiviert und das Insulin kann wirken. Nimmt die Menge an Glukose ab, sinkt auch die Aktivität. Je nachdem, wie hoch die Glukosekonzentration in der Umgebung ist, verändert sich also die Aktivität des Insulins. Der Trick soll verhindern, dass es bei Menschen mit Diabetes durch die Gabe von zu viel Insulin zu einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel kommt, der unerkannt lebensbedrohlich sein kann. In Versuchen mit Tiermodellen konnte das glukoseempfindliche Insulin den Blutzuckerspiegel ähnlich gut steuern wie herkömmliches künstliches Insulin und gleichzeitig eine Unterzuckerung verhindern.
Der braune Zwerg Gliese 229b ist ein Zwilling.
Braune Zwerge sind Himmelskörper, die aufgrund ihrer mittleren Masse eine Sonderstellung zwischen Sternen und Planeten einnehmen. Als erster brauner Zwerg wurde vor rund 30 Jahren Gliese 229b entdeckt. Er kreist im Sternbild Hase um den Stern Gliese 229. Bisher ging man davon aus, dass es sich bei Gliese 229b um ein einzelnes Objekt handelt. Allerdings war dessen Leuchtkraft für seine Masse eigentlich zu niedrig. Um dieses Phänomen aufzuklären, haben Astronomen aus Kalifornien ihn jetzt rund 5 Monate lang genauer beobachtet. Die Messungen ergaben, dass es sich bei Gliese 229b um ein Doppelsystem handelt. Es besteht aus 2 braunen Zwergen, die ungewöhnlich nah beieinander sind. Weil beide eher klein und kühl sind, erklärt das die geringe Leuchtkraft des Duos. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Nature vor.
Im Magen von Fleischliebhabern leben charakteristische Bakterien.
Das hat ein Forschungsteam aus China gezeigt. Die Wissenschaftler konnten eine bisher unbekannte Unterart des Magenbakteriums Heliobacter pylori identifizieren, das wohl nur im Magen von Menschen zu finden ist, die sich hauptsächlich von Fleisch und Fisch ernähren. Hardy, so der Name des Bakteriums, kommt vor allem in den Mägen von indigenen Gruppen in Sibirien oder im nördlichen Kanada vor. Auch bei fleischfressenden Raubtieren wie Tigern und Geparden konnten die Forschenden es nachweisen. Insgesamt haben sie für ihre Studie das Erbgut von fast 7000 Helicobacter-Arten untersucht, wie sie im Fachmagazin Nature schreiben.
Und damit zur Sternzeit.
Sternzeit, 17. Oktober. Die Orioniden-Sternschnuppen vom Kometen Halley. Bis Ende kommender Woche huschen wieder vermehrt Sternschnuppen über den Himmel. Beim Meteorstrom der Orioniden zeigen sich etwa 2 Dutzend Exemplare pro Stunde. Die Sternschnuppen scheinen aus dem Grenzbereich zwischen den Sternbildern Orion und Zwillinge zu kommen. Der Himmelsjäger steht ab etwa 1 Uhr hoch genug am Südosthimmel, dass es sich lohnt, nach den Leuchtspuren Ausschau zu halten. Die Orioniden sind nicht ganz so bekannt wie die Sternschnuppenströme der Perseiden im August und der Leoniden im November. Aber sie gehen auf den prominentesten Kometen zurück. Die Erde kreuzt nämlich gerade die Bahn des Kometen Halley. Die auf der Bahn verteilten Kometenkrümel treten mit fast 250.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein und leuchten als Sternschnuppen auf. Halley war zuletzt 1986 am Himmel zu sehen. Ende letzten Jahres ist er weit jenseits der Neptunbahn umgekehrt und nähert sich nun ganz langsam Erde und Sonne. Erst im Jahr 2061 steht er wieder mit imposantem Schweif am Firmament. Wer den Kometen bei der letzten Wiederkehr als recht junger Mensch gesehen hat, kann dann Two-Timer werden. Jemand, der Halley bei zwei Erscheinungen zu Gesicht bekommt. Bis dahin ist der Komet Jahr für Jahr immerhin indirekt zu beobachten, dank seiner Steinchen, die für die Orioniden sorgen. Zwar stört der noch recht volle Mond, aber die hellsten Halley-Sternschnuppen setzen sich trotzdem durch. Die meisten sind Montag und Dienstagnacht zu sehen.
Und mit dieser Sternzeit zu den Orioniden-Sternschnuppen geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Abend.